Pro und Contra, Blick Sport Podcast. Wir reden diese Woche über IB, die es geschafft hat. Wir reden über den NHL, der angefangen hat. Und wir fragen uns irgendwann, wer kann Rahm schlagen.
Und warum.
Und warum. Und über die Formel 1 und.
Diverse andere Sachen, wir sollten noch nicht
auszählen. Wir fragen jetzt noch nicht alles genau, fangen aber an mit dem Pro und Contra Sport Podcast. Und zwar jetzt.
Pro
und Contra.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen zuerst noch die Scheissponys.
Hervorragend. Der Berner Sportclub Young Boys ist Schweizer Meister geworden. Zur Überraschung von niemandem.
Mm.
Bist du überrascht?
Ja, nein, überrascht bin ich nicht. Ich habe eigentlich meine Hoffnungen geäussert, dass St. Gallen irgendwo noch kann, ein bisschen Spannung reinbringen kann, dass der Spannungsbogen erhalten bleibt bis am letzten Spieltag. Ja, nicht sehr wahrscheinlich gewesen, habe ich gewusst, aber gleich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und die ist aber nicht zuletzt gestorben, sondern schon vorher.
Am vorletzten Spieltag.
IB hat es verdient, muss man sagen.
Ja, ich habe es ja von Anfang an gesagt. Also für mich ich fühle mich jetzt natürlich einmal mehr bestätigt in meiner messerscharfen Analyse und offensichtlich alles richtig gemacht. Nein, es ist ja logischerweise auch nicht die mutigste Prognose, zu sagen, dass der Zweifachmeister auch ein drittes Mal noch einmal Meister wird.
Unter diesen Voraussetzungen, klar, ja. Es ist aber jetzt Tendenz überall in den Ligen, dass nicht sehr spannend ist. Wir haben Spannung gehabt, bis zum zweitletzten Spieltag zumindest.
Eigentlich nicht schlecht.
Nicht schlecht, muss man sagen, ja.
Und St. Gallen, und das dürfen wir vielleicht auch noch sagen, ja, irgendwie als Team, am Schluss ist, ich weiß nicht, aber ich finde, am Schluss ist eigentlich St. Gallen das Team von der Saison für mich. Und nicht IB, was gemein ist, weil IB, ja, den ganz grossen Wurf geschafft hat. Aber am Ende des Tages, was bleibt von dieser Saison, ist wahrscheinlich tatsächlich das überraschende St. Gallen, das sich gegen jegliche Prognosen von sämtlichen Experten vor der Saison, also wenn irgendjemand behauptet hat, ja, St. Gallen mischt in einer Art Dreikampf mit IB und dem FCB und ist am Schluss nachher sogar noch einziger Konkurrent um den Meistertitel vom Titelverteidiger, ja. Hat sich niemand getraut zu sagen. Ich glaube, ja, ausser er hat jetzt irgendjemanden verpasst. Vielleicht gibt es in der Ostschweiz irgendeinen Wahnsinnigen, der das prognostiziert hat. Aber wahrscheinlich nicht. Und ich hoffe, das geht jetzt so weiter. Es ist einfach nicht unbedingt davon auszugehen. Die Mannschaft geht jetzt geht auseinander, ist brutal gesagt. Aber die ersten Abgänge sind jetzt schon bekannt. Was mir aufgefallen ist, dass der Yannis Samanatidis, der Assistenztrainer, geht. Ehemaliger Bundesliga-Stürmer, der die Wertschätzung vermisst hat. Man wollte nur ein Jahr mit dem Verlängern offenbar. Also das war seine Aussage gewesen, dem Kicker gegenüber, habe ich gestern noch gelesen. Und was ich noch bemerkenswert finde, ist ein Offensivtrainer. Also er hat die St. Galler Offensive, die doch recht gut funktioniert hat, mit dem Demirovic und dem Itten, die jetzt wahrscheinlich dann auch beide nächste Saison ihr Geld noch jemand anders verdienen, dass die so gut funktioniert hat. Und die Offensivstandards, die St. Galler so berüchtigt waren dafür. Also die, wenn ich meine Täusche jetzt ehrlich gesagt nach dem letzten Spieltag Statistik nicht mehr checkt, aber mindestens lang die gefährlichste Mannschaft von der Liga war dort. Also wer weiß, vielleicht gibt es da hinter den Kulissen sogar noch die ein oder andere Veränderung, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, die denen St. Gallen das Leben schwer macht.
Gut, der langen Rede kurzer Sinn.
Alles.
St. Gallen hat überrascht,
ja.
Verliert diverse Leute, was zu erwarten war.
Ja.
Ist eigentlich im Schweizer Fußball auch so. Die Leute, die sich profilieren können, die werden bald einmal für höhere Aufgaben bestellt nachher. Das heisst, sprich die Bundesliga vor allem. Und natürlich die Ligen, die dann eben das bedeuten, was man sich vorstellt, nämlich mehr, besser, mehr Geld, mehr Raum, mehr Ehre, weiss ich was, mehr Strahlkraft, alles Mögliche. Kann die Schweizer Liga natürlich nicht bieten. Jetzt fragen wir uns aber gleich, wer ist denn Nummer 1 im Land? Weil der FC Basel ist ja noch im europäischen Geschäft tätig.
Ja, ist er.
Ist er. Hat aber nichts zu bedeuten, weil es ist nur die Europa League.
Etwas zu bedeuten hat es schon. Also man hat immerhin jetzt zum Beispiel Eintracht Frankfurt geschlagen im Hinspiel, wo man jetzt noch das Rückspiel austreibt diese Woche, wo man einen 3-0-Vorsprung sollte über die Runde bringen. Wahrscheinlich machbar, aber Stranger Things Have Happened und irgendwie, ja,
weitaus,
ja. Geht beim FC Basel ja dann doch, ja, es sind turbulente Zeiten, ich glaube, das dürfen wir sagen.
Es ist also am unberechenbar, der FC Basel. Also, vielleicht das, was ihn auszeichnet hat, die Saison, die Unberechenbarkeit, die auch dazu geführt hat, dass nicht der FC Basel am Schluss noch an Eintracht war, sondern eben St. Gallen, was man vielleicht in Basel auch nicht erwartet hat. Aber irgendeine Trendwende muss ja schon absehbar sein bei dem FC Basel, wenn man zurück will, mindestens mal näher an die Spitzen und nicht die Drittkraft sein will im Land, dann muss sich irgendetwas verändern. Aber was?
Das ist eine gute Frage. Also das Rätseln, glaube ich, im Moment sowieso auch. Also, was man kann sagen, die Unberechenbarkeit ist natürlich jetzt in dieser Saisonphase, die jetzt noch ansteht, hinten raus, der grösste Trumpf. Also jetzt geht es um K.O.-Spiel und dort wird man, also im Göpp, logischerweise, geht es um einen Tag und auch um die Leistung an einem Tag. Und in der Europa League, wenn jetzt nichts mehr daneben geht, gegen Frankfurt, ebenso. Dann sind sie nachher die Leistung an einem Tag, die tatsächlich entscheiden. Du musst nicht mehr über Hin- und Rückspiel gehen.
Ja, gut,
also so ist einfach hat der Schweizer Club noch nie können die Europa League gewinnen.
Ja, eigentlich. Gut, die Unberechenbarkeit, gerade Hütter zum Beispiel, Trainer von Eintracht Frankfurt, der kennt den FC Basel ja auch. Und der kann das schon einschätzen, was das bedeutet.
Aber es hat nichts genützt, oder, im Hinspiel, wo man 3-0 verloren hat.
Ich muss sagen, dass Frankfurt dort in einem anderen Zustand war. Die haben ja auch eine Saison gehabt, da kann man auch von Unberechenbarkeit reden. Eigentlich aber eine Mannschaft, die sehr viel zu bieten hat.
Eigentlich schon.
Und sie haben sich auch wieder gefangen. Also mich würde es nicht überraschen, wenn Frankfurt das noch dreht, muss ich ehrlich sagen. Also von der Qualität her sowieso, von der mentalen Verfassung her, wahrscheinlich auch kein Nachteil, dass die jetzt ein bisschen Pause gehabt haben.
Aber die sind jetzt 8 Tage im Training oder so, glaube
ich. Ja, gut, Training und Ernstkampf kann man nicht vergleichen, das ist immer etwas anderes. Ob der Vorteil wirklich zum Vorteil wird für den FC Basel, dass man den Wettkampfrhythmus noch im Blut hat, das werden wir sehen. Ich tippe darauf, dass Frankfurt die Überlegenheit kann ausspielen und das noch dreht.
Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, für das...
Dann sind wir uns mal nicht einig.
Endlich!
Wunderbar.
Nein, für das sind die Basler hoffentlich bissig genug. Ich meine, spannend wird sein, was nachher passiert. Oder? Also der Marcel Koller, der ja wahrscheinlich weg ist. Man muss ja auch ein bisschen Geld sparen. Und kolportiert wird, dass er doch einen sehr, sehr schönen Lohn hat bei dem FC Basel. Jetzt hat man aber nachher nur eine kurze Saisonpause nach Ende der Saison. Und dann soll es, man weiss ja, dass heutzutage nie so richtig in dieser Pandemie, aber eigentlich sollte es dann relativ zügig weitergehen im September. Und dann einen neuen Trainer installieren zwischen den Saisons. Ist noch eine heikle Veranstaltung. Das ist interessant.
Das kommt ein bisschen darauf an, wie ist der Kohler angesehen dort? Hat er noch einen Status innerhalb der Mannschaft, wo man von Vertrauen reden kann? Dann muss ich sagen, trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Turbulenzen, weitermachen mit dem. Wenn es überhaupt nicht mehr geht, dann spielt es auch keine Rolle, wie lange die Pause ist. Dann ist jede Veränderung eine Verbesserung. Das heisst, es kommt ein neuer und der ganze Druck fällt von der Mannschaft ab. Dann wird sich quasi eine Verbesserung zwangsläufig einstellen. Aber wir sehen ja nicht in die Garderobe rein. Wir hören verschiedene Sachen, aber was tatsächlich ist, das kann nur die Mannschaft entscheiden in der Garderobe, wenn niemand dabei ist. Und darum wissen wir auch nicht, was ist, weil wir nicht dabei sind.
Aber entscheidet du zum Schluss jemand anders, nämlich der Herr Burgener,
mindestens
so scheint, dass jemand durchaus seine Meinung sagt oder andere mal noch bereit ist zu ändern. Nicht unbedingt eine schlechte Qualität, aber da wären wir am Schluss wieder bei dieser Unberechenbarkeit, die der FC Basel ja, so ein bisschen zum Programm erhoben hat. Also eigentlich ist es nur konsequent, dass die Mannschaft das widerspiegelt, was der Präsident
absolut
vorgibt.
Ja, oder? Ob es gut ist oder nicht.
Wahrscheinlich ist es nicht gut.
Eher nicht. Also die Resultate sprechen nicht für die Unberechenbarkeit, muss man ganz klar sagen.
Im Europacup schon.
Im Europacup bisher schon, ja gut. Aber wenn du da gegen Frankfurt noch rausrasselst, dann spielt das auch keine Rolle mehr.
Also, ja doch, du bist immerhin schon in die Achtelfinale gekommen.
Ja.
Also so manchmal, hat sonst die Saison niemand geschafft. Muss man im FC Basel dann tatsächlich zu gut haben.
Ja, aber da wollen wir jetzt auch Erbsen
zählen. Nein, das die Resultate.
Für eine Resultatbestimmung oder Standortbestimmung Ende Saison. Wenn du musst aber sagen, aber wir sind im Europacup im Achtelfinale gewesen, dann würde ich aus Berner Sicht sagen, jetzt gehe ich zweimal und dann sage ich, ja, ist gut.
Ja gut, das.
Haben wir gut gemacht.
Selbstverständlich.
Das bringt dir ja schlussendlich auch nichts.
Doch, im Moment. Geld.
Ja, immer wieder Geld. Bei dir geht es immer nur um Geld.
Ja, easy. Logisch. Logisch, ich habe
nur so täuscht in dir.
Nachher noch Termin bei meinem Bankberater. Nein, also abgesehen von der FC Basel ist angewiesen auf Geld. Das haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten zu Genüge können lesen. Also für die ist jede Runde Gold wert tatsächlich.
Ja, aber im Moment haben wir, wie du schon angetönt hast, mit der Pandemie andere Sorgen als irgendeine überstandene Runde im Europa Cup, in der Europa League, muss man sagen.
Einigen wir uns daraus, dass IB Nummer 1 ist im Land.
Absolut, ja.
Gut.
Im Land sowieso.
Jean-Pierre Nsame übrigens. 30 Saison gemacht. Diese Saison. Sonst wäre so, nein, 32 mittlerweile sogar. Hat ja logischerweise gestern hat man noch gespielt. Das hat sich für ihn gelohnt. Auf Platz 7 gekumpelt im Rennen um eine goldene Schuhe in Europa. Giro Immobile, dort Nummer 1 vor dem Robert Lewandowski, was ein bisschen lustig ist, dass im Prinzip der, der gescheitert ist, in Dortmund den Lewandowski zu setzen, jetzt mindestens in diesem Rennen vor der Sonne steht. Und so mehr knapp hinter dem Messi hat er sich eingereiht. Also, was nur wenig auf
Barca. Was eigentlich nur eins aussagt, nämlich, dass die Wertung von dem goldenen Schuh nichts wert ist.
Das stimmt nicht.
Liegen zu vergleichen miteinander, wie viel Gold man schiesst. Also völlig unsinnig.
Es gibt so einen Koeffizienten, einen Faktor.
Es ist ja nicht, du musst ja die Gold nicht gegen die gleichen Gegner schiessen, wie zum Beispiel der Messi, der Lewandowski oder auch der Immobile.
Ja, also wenn der Messi gegen irgendeine spanische Truppe in der zweiten Tabellenhälfte darf spielen mit seinen Mitspielern, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so ein schwieriges Gold zu machen, wie für uns am Ehe gegen Basel, wo die stabilste Defensive von der Liga hatte.
Von dieser Liga, ja.
Ja, logisch, von dieser Liga.
Eben, Aussagekraft schwer in Frage zu stellen. Aber wahrscheinlich eine lustige Spielerei.
Sehr gut.
Mehr nicht.
Apropos,
muss man das nicht. Spielerei, ja, mach weiter.
Spielerei. Ist okay. Spielen sie wieder tatsächlich in der National Hockey League, sind die Playoffs, beziehungsweise offiziell nennt man es was? Qualifiers. Man hat ja die Saison führt man weiter in diesen zwei Bubbles mit 24 Mannschaften und die jeweils, was sind es, Top 4 von jeder Conference dürfen im Moment sich so ein bisschen aufwärmen mit Spielen, die zwar zählen für Platzierungen, aber ja, wahrscheinlich noch nicht mit dem letzten Ernst geführt werden und die anderen spielen eigentlich um Teilnahme, um nachher die richtigen Playoffs, ich glaube, so darf man sagen.
Ja.
Aber man hat tatsächlich K.O.-Spiele. Seit dem letzten Samstag und das zur besten Sendung.
Seit dem 1. August, wenn wir schon
abgehört haben. Fantastisch. Ab der 6. jeden Abend geht es los und ich bin ein bisschen im Himmel.
Ja.
Heute muss ich zwar irgendwie New York Islanders gegen Florida schauen, da zweifle ich dann schon dran, ob das wirklich der Himmel darf sein.
Das zwingt dich niemand. Die Qualität der Spiele ist zum Teil, muss ich sagen, schon recht gut, obwohl man monatelang nicht können spielen, wettkampfmäßig zumindest. Aber es gibt auch grosse Unterschiede. Also wir nehmen am Dienstag auf, Dienstag am Mittag, Montagabendspiel, Schweizer Zeit, zum Beispiel Calgary-Winnipeg im Vergleich zu Tampa Bay gegen Washington, ein riesen Qualitätsunterschied.
Das erste war recht verfahren, gewesen, kann man sagen.
Und so weiter. Gut, vielleicht kommt es daher, dass die einen tatsächlich um Playoffs spielen und die anderen eben in der Platzierungsrunde sind. Aber gleich, wahnsinnige Qualitätsunterschied. Unterhaltsam finde ich es bis zu einem gewissen Punkt. Sobald Emotionen aufkommen auf dem Eis, also irgendwie Schupfereien gibt oder Wahnsinnsszenen, hörst du nichts. Und das ist schon gewöhnungsbedürftig.
Das ist sehr also, speziell. Das,
vor allem in den Playoffs.
Also weil es keine Zuschauer ist, musst du schon sagen, das nehme ich an. Ne?
Ja.
Entschuldigung.
Ja. Ich will sagen, bevor du mir wieder mal ins Wort gefallen bist.
Ja gut, da muss ich ja.
Wenn du Heimzuschauer nicht hast, wo ja eigentlich in der NHL die Regeln sind, weil Auswärtsfans hast vielleicht die Leute, die in der gleichen Stadt wohnen, mal mit dem Liebling in der Halle auftauchen, aber in der Regel hast du nur die Heimfans in der Halle. Das ist natürlich schon etwas anderes. Die fehlen total in diesen Bubbles. Also der Transport von den Emotionen wahnsinnig schwierig, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, also das hat man jetzt als ein oder andere Mal können beobachten, also irgendwie Mannschaften, die dann hinten waren, also ich habe gestern Rangers gegen Carolina geschaut, wo man dann irgendwie versucht hat, die Emotionen reinzubekommen. Es ist ja ein relativ klassisches Stilmittel, in Rückstand liegen und dann versuchen, ja, irgendetwas anzuzetteln. Und also das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen als ich. Also wie fest als dann nachher im Prinzip tatsächlich eben die Keilerei, was sich da mindestens andeutet, wirklich etwas beiträgt zu dem erhofften Momentumwechsel, wo ja dann die zurückliegende Mannschaft anstrebt, wenn gleichzeitig das wie nicht gespiegelt wird auf den Rängen, weil einfach niemand dort ist, weil das alles abdeckt ist mit der Planen. Keine Ahnung, also der Rangers hat es jetzt nicht verbraucht gestern.
Kenne ich auch nicht, ich habe nie vor leeren Rängen müssen spielen, zum Glück. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Stilmittel, die Bekannten, eben, wie du es ansprichst, mit Keilereien zum Beispiel, man versucht, irgendeine Prügelei zu inszenieren, um das Momentum zu kehren. Ja, das funktioniert in der Regel eigentlich nicht. Es sind eher Zufälligkeiten, die etwas bewirken. Es geht mal einen rein oder irgendeine, ist dann keine Zufälligkeit mehr, ein grosser Fehler, verändert irgendetwas an der Physiognomie vom Spiel. Aber sonst sind das Versuche meistens der Hilflosigkeit geschuldet, wenn man nichts Besseres weiss, als sich zu prügeln und dann versucht, einen Impuls zu setzen. Das kann einmal in einem Spiel sehr früh kann das ein Zeichen setzen, ja, das stimmt, aber ein Spiel zu kehren aufgrund von dem, eben zumal ohne Publikum, wahnsinnig schwierig, weil dann wirklich die Stimmung fehlt.
Was funktioniert, ist den anderen auf die Nerven gehen. Gestern wieder mal aufgefallen, der Matthew Tkachuk, ich weiß nicht, welcher von diesen diversen Brüdern es ist, aber das ist der bei Calgary spielt. Gestern seinem Ruf als neue grosse Pest in der National Hockey League auch Ehre gemacht. Hat in der Schweiz bestens bekannte Nikolai Ehlers dazu gebracht. Die sinnloseste Strafe, glaube ich, von dem Wochenende. Wir haben nicht jedes Spiel gesehen, ist, ohne Gewehr. Aber eine von den sinnloseren Strafen von dem Wochenende zu fressen. Also wahrscheinlich führt der Weg am Schluss über das, wenn man von so spielentscheidenden Momenten, wo irgendwie über weiche Faktoren, die nicht direkt etwas mit dem Spiel zu tun haben, schwätzen. Wahrscheinlich ist es das. Aber wahrscheinlich ist das auch sonst wahrscheinlich ist das tatsächlich sonst in der Realität auch relevanter als die plakative Schläge.
Müsste ja eigentlich sein, ja. Man sieht schon, dass das funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Jetzt hat Calgary trotzdem verloren, das Spiel, obwohl eigentlich alles für das Team aus Alberta gesprochen hat. Zwei Spitzenkräfte bei Winnipeg nicht dabei gewesen. Der erste Match gewonnen und plötzlich ist alles anders. Also Calgary war recht hilflos gewesen, eigentlich aus den Versuchen von Tkachuk, den Gegner zu ärgern, wo ein Teil von Erfolg krönt waren, weil man immer wieder darauf eingeht, statt ihn einfach zu ignorieren, zum Beispiel. Zum Teil auch schwierig, muss ich sagen, weil der ist wirklich, der strahlt da so etwas aus. Also,
furchtbar.
ich würde nicht sagen, einen Würgereflex provoziert, aber wahrscheinlich einen Dreischlau-Reflex.
Ja, man will ihm Gewalt antun.
Ja, man will ihm Gewalt antun. Der verhält sich auch so, dass man irgendwann mal einen wirklich Gewalt hat. Das haben diverse versucht, oder? Ich glaube, der läuft schon irgendwann mal
in einen Hammer rein.
Irgendwo rein, wo er sagt, oh, wäre ich doch nicht.
Gehört ja, dazu. Wirklich.
Aber man muss sagen, er ist recht mutig. Das muss man wirklich geben. Also er schreckt von nichts zurück.
Und offenbar effektiv.
Auch nicht vor Schlägereien. Also er stellt sich dann auch der Aufgabe. Aber gleich, schlussendlich zählt nur das, was auf dem Resultatbrett steht am Schluss. Oder? Das ist also ein bisschen eine Binsenweisheit. Wenn das funktioniert, das Provozieren, das Agitieren, dann gut. Und sonst muss man sagen, eigentlich für nichts gewesen. Also Calgary hat eine riesen Chance verpasst, 2-0 in Führung zu gehen. Und jetzt mit der Serie, die jetzt ausgeglichen ist, die Möglichkeit, dass Winnipeg die Top-Leute zurückkriegt.
Wie lange sehen wir den Herr Josi in den Playoffs?
Puh, schwierig.
Aus Schweizer Perspektive.
Ich glaube, die Mannschaft hat die Organisation einen riesen Fehler gemacht, Peter Laviolette zu entlassen und dann John Hines zu holen, wo mir eigentlich in New Jersey nur ein Jahr gut gefallen hat. Und nachher hat man ein bisschen gerätselt, was der will. Ich glaube nicht, dass das der richtige Trainer ist. Für die Mannschaft, die doch offensiv wirklich glänzen könnte. Also wo vor allem die Highlander Offensive suchen muss, ich glaube mit Varianten, mit effektiven, raffinierten Spielzeugen arbeiten sollte. Und der John Hines steht eigentlich nicht für das. Darum, ich glaube, eher die würden sich früher verabschieden, was uns, der Schweizer Nazi, nicht mehr nützt, weil die WM nicht war und alles verschoben ist.
Ja, wir haben das Bier getappt.
Und Josi, dann haben wir wieder WM. Ich habe gerade dran gedacht, nein, ist schon.
Aber wieder Bier getappt, dass Nashville den ersten Match verloren hat. Und vielleicht nützt uns das, aber nein. Leider nicht. Schade. Eigentlich schade.
Vergewissere. Ja, ich glaube nicht, dass das etwas wird mit dem John Hines und Nashville. Aber am Josi zuzuschauen macht auf jeden Fall immer viel Spass, muss man sagen. Ich find, die machen das gut, muss ich wirklich sagen. Aus dem Problem das Beste zu machen, die NHL mit diesen Bubbles. Und die Turnierform finde ich auch recht lustig, muss ich sagen. Also Spiel auf Spiel auf Spiel auf Spiel.
Super.
Ähnlich wie bei einer Fußball-WM in der Anfangsphase, wo man sich wirklich dem Rhythmus auch anpassen kann und Schlag auf Schlag geht.
Und was man kann sagen, ich glaube, jetzt ist man eine Woche voll in der Bubble mit irgendwie Training, mindestens. habe ich gestern die Meldung gesehen, 7000 Corona-Tests sind durchgeführt worden, 7000 und ein paar ungerade, allzu lange, keine positiven. Ja. Also die Bubble scheint bis jetzt, und ich hoffe, wir verschreien es nicht, aber scheint bis jetzt zu funktionieren.
Ja, ich glaube, sie sind auch gerüstet, also sie haben Notfallszenarien, falls mal einer verwünscht wird, so, dann muss man nicht die ganze Übung abbrechen, sondern dann kann man sich auf den Plan berufen und sagen, gut, jetzt wird Schritt nach Schritt A, B, C verfahren und wir können weitermachen. Hm. Was andere Ligen auch könnten zu Herzen nehmen in Zukunft. Wenn es so weitergehen sollte, was wir nicht hoffen, jetzt habe ich mich verschwätzt, machen wir doch weiter.
Machen wir weiter mit einem Thema aus dem Fußball. Am Wochenende Aufsehen erregend, eine Meldung aus der Süddeutschen Zeitung, wo wir als kultivierte Männer selbstverständlich jeden Tag von hinten bis vorne und umgekehrt lesen. Ein Salary Cap, also Gehaltsobergrenze, Lohnsummenobergrenze, sei im europäischen Fußball möglich, ist die Meldung. Es gibt zwei Gutachten aus Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe, die das untersucht haben, die sagen, EU-Recht, und das war ja bis jetzt eigentlich immer das grosse Argument gewesen, gegen Diskussion, also mit dem hat man die Diskussion eigentlich relativ schnell dynamisch wieder beendet. Man hat gesagt, ja, das ist mit EU-Recht nicht vereinbar. Jetzt gibt es Gutachten, die sagen, doch, das geht. Haben wir jetzt doch eine Lösung für das, den aus dem Ruder gelaufene Wettbewerb zwischen den Spitzenclubs?
Ich bin skeptisch. Also es geht darum, dass jetzt scheinbar gemäß EU-Recht, dass eine Lohnobergrenze nicht wirklich das Kartellrecht verstoßen. Ob man das einführen kann. Wenn man es einführt, das steht auch in dem Bericht, dann müsste eigentlich die Obersportbehörden einführen, sprich die UEFA.
Genau.
Das heisst, es muss ligaübergreifend geregelt sein. Wenn einzelne Länder das einführen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, wenn man sich natürlich einen Wettbewerbsnachteil einhandelt. So. Jetzt, der Schlusssatz in der Süddeutschen finde ich bemerkenswert über dem Ganzen oder unter dem Ganzen, das nämlich heisst, nützt wahrscheinlich alles nichts, weil man trotzdem Vereinbarungen finden wird, die das Ganze umgehen. Das ist ja auch die Befürchtung unter anderem bei der Luxussteuer in der Schweiz, dass man nämlich einfach am Spieler X sagt, gut, deine Frau stellen wir jetzt auch noch an bei uns und die kriegt für ihren Job als Vizedirektorin, wo sie nie muss da sein, 3 Millionen im Jahr. Also diese Regelungen sind möglich. Das kann man nicht kontrollieren und Stichwort kontrollieren. Ich glaube, das Einführen von einer Lohnobergrenze ist nicht das Problem ist tatsächlich Kontrolle. Und dort stößt man dann wieder an Grenzen, auch im EU-Recht, weil Kontrolle bedingt, man muss Lohntransparenz haben. Ich glaube, das ist in der Bundesliga auch nicht gegeben, zum Beispiel.
Das müssen wir dann so halt aufgleisen, oder?
Ja, aber das kannst du so nicht aufgleisen, dann musst du das Gesetz ändern. Und ob das wirklich passieren wird, da habe ich mich also sehr stark
Also offenbar Zweifel. Kannst du...
Du kannst das machen, wenn du einen geschlossenen Raum hast. Also in sich geschlossene Liga, wo durch einen Tarifvertrag in Deutschland, heisst es Tarifvertrag, bei uns Gesamtarbeitsvertrag, geregelt ist, wie die Beziehungen zwischen den beiden Vertragspartnern sind, dann würde es gehen. Aber wenn das Gesetz die Obstbehörde darstellt, dann sehe ich schwarz.
Also es ist wie die UEFA tatsächlich, oder? Wo dann könnte ich sagen, ab sofort sind Fußballverträge transparent. Das kannst du einführen. Das heißt, es ist jetzt publik. Es tut nicht nur Football Leagues Fußballverträge öffentlich machen, sondern öffentlich,
ja.
Also Lohnsummen.
Das wäre wahrscheinlich wünschenswert. Vor allem der Fußball muss sich ja am Volk wieder annähern, finde ich. Die Handhabe, ob die da ist, das glaube ich einfach nicht. Eben, Kontrolle von diesen Geldflüssen, die ist nicht gewährleistet, außer du befindest dich in einem geschlossenen Betrieb, Ligabetrieb wie Profibetrieb in Nordamerika sind, wo du die Kontrolle hast. Und was mich davon abschreckt, daran zu glauben, ist das GAS. Das oberste Sportgericht, wo den Financial Fairplay-Gedanken von der UEFA im Ansatz erstickt hat mit dem Urteil pro Manchester City, wo man wirklich festgestellt hat, dass die ja, dem Fairplay-Gedanken nicht gefolgt sind und trotzdem dürfen sie in der Champions League spielen. Also ich glaube da nicht dran.
Also das, eigentlich müsste das Urteil vom GAS gerade eben Ansporn sein, um zu sagen, okay, unsere bisherigen Werkzeuge, obwohl gut gemeint, und ich glaube, das dürfen wir der UEFA attestieren, also man hat ja tatsächlich eben mit Man City eigentlich ein Player, der für die UEFA wichtig ist. Also das ist ein Zugpferd. Irgendwie eine grosse Mannschaft, grosse Trainer, Stars. Hat man gesagt, okay, der spielt jetzt nicht mit, weil er gegen unsere Bestimmungen verstoßen hat. Also offensichtlich gibt es in irgendeiner Form den Willen, die Sache in den Griff überzukommen und sich nicht auf der Nase tanzen von gewissen Investoren. Also eigentlich müsste das für die UEFA der Ansporn sein, um zu sagen, okay, wir packen es jetzt an. Und wenn es eine juristische Handhabe gibt, um tatsächlich nochmal einen Schritt weitergehen und eben in irgendeiner Form eine Lohnsummenobergrenze einzuführen oder eine Luxussteuer, was ja dann für Schweizer ist okay, auch interessant ist, zum Beispiel, dort wird es diskutiert, machen und probieren. Ich habe jetzt den Uli Hoeneß schon gelesen, der, glaube ich, der FAZ gesagt hat, ja, vergessen, macht keinen Sinn. Er findet natürlich auch Umverteilung von den Fernsehgeldern in Deutschland, die jetzt auch aufs Tapet gekommen ist, wieder in der Diskussion. Findet er nicht zielführend. Er wäre einfach dafür, dass man die 50+1-Regeln aufhebt und dann in Deutschland auch Investoren zulässt. Also im Prinzip, dass sich dann gut noch mehr Geld in Fußball reinlässt, pumpen.
Ich glaube, zum Uli Hoeneß können wir deprimiert später noch. Darum müssen wir jetzt da nicht gut näher auf ihn eingehen, also den Bürgerreflex noch unterdrücken. Wir kommen auf den Uli Hoeneß noch zurück. Aber ich finde, das ganze Problem wird illustriert durch die Klagemöglichkeit. Man kann einführen, was man will. Schlussendlich ist es immer möglich, dass vor irgendeinem Gericht noch geklagt wird, solange man keinen Tarifvertrag hat und sich einig ist. Und die Gerichtsbarkeit wird immer auf das Recht zurückgreifen. Das heisst auch bei uns in der Schweiz, das heisst, Lohntransparenz ist nicht gegeben, wird auch nicht möglich sein, die Geldflüsse zu kontrollieren. Darum wird das irgendwann scheitern, sobald einer klagt.
Also offenbar.
Ich finde es schade. Ich wäre auch dafür, dass man das Ganze in den Griff kriegt. Aber da muss man die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen. Und da muss man die Spieler überzeugen, eben auch eine Gewerkschaft zu gründen, dass man einen Vertragspartner hat. Und dann kann man sich mit einem so einen Vertrag absichern gegen alles Mögliche.
Ich bin dafür, dass man es darauf achten. Weil offenbar, also mindestens laut diesen Gutachten, heisst, dass es, wenn es ein überragend wichtiges Verbandsinteresse gibt, was du einfach könnte geltend machen, weil schliesslich geht es um Wettbewerbschancengleichheit, was eigentlich der Kerngedanke vom Sport ist, wo ja du einfach bemüßigt sich sollte sehen, den irgendwie zu bewahren. Ich würde den Prozess eigentlich noch gerne verfolgen. Ja? Wieso nicht probieren?
Und aber dann, wieso probiert es die UEFA nicht anders, indem sie einfach viel weniger Geld für die Champions League ausschütten?
Das ist eine gute Frage, aber wo geht denn das Geld sonst an?
Selbst wenn du innerhalb von einer Liga das Geld anders umverteilst, nützt dir das nichts, solange wenige Clubs immer jahrelang immer die gleichen Clubs, muss man sagen, wahnsinnige Gelder, Prämiengelder von der UEFA kassieren für die Champions League Teilnahme.
Guter Punkt.
So spaltest du die Ligen auf.
Eigentlich müsstest du sagen, aus international verdienten Geld von den einzelnen Ligen, also beziehungsweise von den einzelnen Teams, werden dann zu, ich weiß nicht, ob es exakt zu gleichen Teilen muss sein, aber mindestens zu ausgeglicheneren Teilen als heute auch an den Rest von der Liga ausgeschüttet. Oder das irgendwie. Ja. Aber da sind wir wahrscheinlich weit weg davon.
Das schwierig ist das Problem. Für mich das große Problem ist, dass die Spitzenclubs, sagen wir jetzt die englischen Spitzenclubs, die spanischen, Bayern und so weiter, die befinden sich in einer Konkurrenzsituation ausschließlich mit diesen Clubs. Und solange die nicht von dem abgehalten werden, dann werden die Lohnspirale immer weiter antreiben. Nicht zielführend so, solange die UEFA nichts macht.
Eben. Drum machen, tun, etwas riskieren und jetzt unbedingt auf den Salary Cap pochen. Apropos Salary Cap, Überleitung vom Hell, einmal mehr in der Formel 1. Nicht Gehaltsobergrenze, da gibt es eine Budgetobergrenze, die soll kommen, eines Tages dann. Ist jetzt aber noch nicht so weit. Im Moment die dominierende Mannschaft, der dominierende Rennstall Mercedes, und zwar mit Abstand. Am Wochenende der Lewis Hamilton in Silverstone, wie mehr wenig spektakulär vorausgesagt haben, vorne weggefahren, spektakulär, eigentlich am Schluss. Hat es ihm den Pneu vorne links, wie schon beim Kollegen Bottas auch, vorne links den Pneu verwischt. Und ist schon halt auf 3 Reifen ins Ziel gefahren. Ja. Ich habe noch so über die Ziellinie geredet, was zum Teufel soll der noch stoppen diese Saison?
Ja, der Charles Leclerc hat es eigentlich gesagt in einem Interview. Der Einzige, der den stoppen kann, ist der Kerl, der Valtteri heisst. Der, der mit dem gleichen Auto unterwegs ist, wobei der schafft es eigentlich auch nicht. Verliert in der Regel auf die schnellste Runde mindestens 2 Zehntel, was im gleichen Auto eigentlich auch sehr viel ist. Also es kann eigentlich nichts passieren. Beeindruckend ist die Leistung von Mercedes, wo Jahr für Jahr, seit Jahren das beste Auto baut und man bringt es bei der Konkurrenz nicht her, auch nur annähernd gleich schnell zu sein. Ferrari hat es letztes Jahr mit Betrug, muss man sagen, geschafft, den Motor so aufzukützeln, dass viel mehr Leistung rausgekommen ist. Aber auch dann haben sie nicht in Serie gewonnen gegen Mercedes. Jetzt haben sie zurückbauen. Man kennt die Geschichte mit der FIA. Man sagt zwar nicht genau, was war, aber dass etwas war, ist klar. Weil Ferrari ist jetzt ein Stück langsamer, selbst als Racing Point, fast schon wieder gesagt, Force India Racing Point.
Racing Point, die rosa-rote,
sind das? Im Topspeed, genau. Der Hamilton, ja, das ist eigentlich sinnbildlich gewesen, wobei der Max Verstappen ist am Schluss 5 Sekunden hinter ihm ins Ziel gekommen, ist aber auch noch Reifen wechseln, was Sinn gemacht hat, weil auch im linken Vorderreifen von Max Verstappen haben Techniker nachher 50 Mikroschnitt gefunden. Also es deutet darauf hin, dass es nicht irgendwie Konstruktionsfehler war bei diesen Pneus, sondern tatsächlich wahrscheinlich überfahrene Carbon-Teile, wahrscheinlich vom Kimi Räikkönen, der irgendwo seinen Frontflügel verloren hat in so einer Kurve, wo eben der linke Vorderreifen stark belastet wird. Und darum hat es die Reifen verjagt. Sie sind aber auch sehr lang auf dem weissen Pneu rumgefahren.
Ich glaube, man ist relativ früh gewechselt, irgendwie Runde 14 oder so, mehr oder weniger flächendeckend. Obwohl Pirelli vor dem Rennen, glaube ich, schon das auch gemacht hat, dass das wahrscheinlich nicht eine wahnsinnig gute Idee ist. Oder? Also, es ist wahrscheinlich auch ein Risiko gewesen, wo man sehenden Auges auf sich genommen hat, weil man das Gefühl hat, man kann sich das nicht erlauben.
Ja, man hat gehofft, man kommt durch. Ich glaube, man wäre auch durchgekommen. Es hat diverse Crashes gegeben mit Safety-Car-Unterbrüchen, wo relativ viel Debris auf der Strecke gelegen ist nachher. Und die ganz feinen Carbon-Teile bei den Pneus im Hochleistungsmodus auf dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke, die können natürlich die Verletzung herbeiführen. Und dann langt es dann irgendwann nicht mehr, wenn man es übertreibt, auch mit der Laufleistung. Oder? Also der Hamilton am Schluss hat mehr Glück gehabt, muss man sagen, als der Bottas, der kurz nachdem er die Runde angefangen hat, seinen linken Vorderreifen verloren hat, die ganze Runde musste fahren. Und er hat es noch geschafft, irgendwie 25 Sekunden verloren auf die Runde wegen dem Reifenschaden. Aber ergo, wer kann den schlagen? Niemand. Wenn er sich selber nicht schlägt, der Bottas schafft es offensichtlich nicht. Ich meine, in Österreich hat er im Regen fast 1,3 Sekunden verloren auf den Hamilton. Also der hat einfach zu wenig drauf, um den wirklich fordern können. Aber der Hamilton ist natürlich auch eine Sondererscheinung, muss man sagen.
Ja, aber eigentlich schade.
Natürlich schade, aber wenn man zurückschaut in die Geschichte von der Formel 1, hat es immer Teams gegeben, die dominiert haben und dann haben die besten Fahrer die besten Autos gekriegt. Auch dort sollte man darüber nachdenken, wieso gibt man die Autos nicht einmal den neuen Piloten, den jungen Piloten, die können in Mercedes hocken und der Hamilton.
Wo hast du jetzt das her?
Hamilton.
Das ist ein brasilianischer.
Man muss jetzt aufpassen, was man sagt, Rücksicht nehmen auf Alfa Sauber. Aber wenn ich von einem Williams überholt werde, dann wird es schwierig. Der Hamilton hat vor x Jahren mal geklagt am Boxenfunk übrigens. Er ist soeben von einem Williams überholt worden. Was damals noch wirklich für Mercedes gar nicht so verrückt war, weil die auch mal eine Phase hatten, wo sie nicht so schnell waren. Aber mittlerweile ist Alfa Sauber schwierig. Ich glaube, der Kimi Räikkönen ist ziemlich verzweifelt.
Ja, ich meine, ist ins Ziel gekommen. Das zum... Oh, jetzt habe ich noch... Scheiße, jetzt wollte ich nachschauen. Irgendwie der 372. Finish oder so. Irgendwie. Und da damit ganz weit vorne eigentlich, was auch ein Qualitätsmerkmal ist tatsächlich. Aber ich google es noch geschwind raus unterdessen. Aber wir können ja über etwas anderes schwätzen geschwind.
Ja, wir schauen noch
mal auf die
Bundesliga.
Der angedrohte Uli Hoeneß.
Der Uli Hoeneß, obwohl er jetzt nur noch in Anführungsschluss Ehrenpräsident ist vom FC Bayern, einfach nicht auf dem Maul sitzen kann. Also, man wünscht sich, dass der an seinem Tegernsee mal eine andere Beschäftigung findet. Vielleicht spazieren, fischen, weiss ich was.
Vögel was hat er gesagt?
Er hat sich in die Transferpolitik von Borussia Dortmund eingemischt und gesagt, so wird das nie etwas, wenn ihr immer Spieler holen und sie nachher teurer verkaufen. Dann machen sie zwar ein bisschen Geld, machen dort den Rückstand wett, aber so kann man nie eine Meisterschaft gewinnen. Ich muss einfach sagen, soll sich doch um seine eigenen Sachen kümmern und nicht bei einem anderen Club reinschwätzen. Das finde ich sowieso unappetitlich. Aber das passt zu dem.
Ich weiss nicht, auf eine Art ist es ja... Weiß nicht, also...
Nein, das ist einfach, das kommt immer so aus der Hüfte geschossen und provozieren. Er ist ja nicht mehr im aktiven Tagesgeschäft tätig. Also zieh dich zurück und bist ruhig oder aber kehr zurück auf deinen Sitz, wenn du nicht lag hast. Und dann rede wieder mit, aber nur bei deinem eigenen Club. Wir gehen doch nicht über einen anderen Club urteilen. Die Provokationen, die sind billig.
Aber und
ich muss sagen, ein guter Konter kommt allerdings vom Dortmund-Sportchef
Michael
Zorc, der dann sagt, ja gut, wenn ich jedes Jahr 250 Millionen mehr verdienen als alle anderen. Mit vollen Hosen lässt sich gut stinken, sagt man im Deutschen.
Zum Glück habe ich schon zu Mittag gegessen, sage ich, auf Schweizerdeutsch. Ja, ich weiss nicht, die Vorstellung. Aber ja, da muss jemand wissen, von was er schwätzt, auf jeden Fall. Ich finde den Gedanken eigentlich interessant, aber was der Hoeneß macht, nämlich, also logischerweise ist Borussia Dortmund stärker angewiesen darauf, Einnahmen zu haben, Das Festgeldkonto ist nicht so gut geöffnet wie bei den Bayern zum Beispiel. Aber die Grundhaltung, wo man daran hergeht, dass im Prinzip, also bei einem Haaland zum Beispiel, der jetzt im Winter gekommen ist, den hat man im Wintertransferfenster verpflichtet, hat sofort eingeschlagen. Dann hat es in diesem Frühjahr schon mehr oder weniger ernsthafte Gerüchte gegeben, aber die sind immerhin umgeboten worden, welcher Spitzenklub sich dann als nächstes jetzt schnappt, so ungefähr. Also Dortmund offensichtlich nur Durchgangsstation, nur Sprungbrett, wo ich mich schon frage, ob man da von Seiten sportliche Führung, also sprich Michael Zorc in diesem konkreten Fall angesprochen, nicht muss Gedanken machen, dass man so Sachen schnell den Riegel vorschiebt, indem man vielleicht auch diesen Leuten klar macht, okay, also im Moment müsste in dem Fall schon da bleiben. Also was der Hoeneß gesagt hat, hat das Beispiel gebracht mit dem Lewandowski, wo er mir irgendwie gesagt hat, der Hoeneß muss unbedingt mit seinem neuen Berater reden. Und der hat ihm gesagt, ja, das mache ich schon am 3. September, also sprich, nachdem das Transferfenster zu ist, als Ansage, so nach dem Motto, jetzt bist du mal da und jetzt bleibst du auch da. Muss man sich können leisten, aber wahrscheinlich hat das tatsächlich einen Effekt, das glaube ich schon. Und das würde ja nicht, also jetzt unabhängig davon, ob es guter Stil ist oder nicht, dass der Uli Hoeneß anders wo reinschwätzt. Guter Stil hat mich, glaube ich, noch nie wirklich interessiert. Aber der Gedanke, unabhängig davon, wer ihn ausgesprochen hat, finde ich eigentlich interessant.
Ja gut, jeder Club, jeder Verein in jeder Liga der Welt muss seinen eigenen Weg finden. Und Bayern kann man nicht mit einem anderen Club in Deutschland vergleichen. Darum finde ich es auch relativ unanständig, dass Uli Hoeneß eben genau das macht. Er vergleicht ja Bayern mit Dortmund und sagt, ja, wir machen so etwas nicht. Ja, ihr seid aber auch in einer anderen Situation. Und es spricht für Dortmund, dass diese Leute wie der Haaland oder Jadon Sancho eben auch zu ihnen kommen, weil sie ja Möglichkeit sehen, sich weiterzuentwickeln. Ob Dortmund die gleiche Adresse ist wie Bayern, die Frage kann man beantworten. Nein, sind sie nicht oder noch nicht. Sie haben nicht die gleichen finanziellen Möglichkeiten, sie haben die gleiche Ausstrahlung. Also darum bitte den Vergleich sein lassen. Hoeneß soll sich um seine eigene Sache kümmern. Ob du im Kampf gegen die Bayern mit so einer Politik weiterkommst, ich weiss es nicht. Ich meine, die Spieler, die wollen ja immer bei der besten Mannschaft spielen, wo sie gerade können. Und die Strahlkraft von den ganz grossen Teams in Europa hat übrigens auch Bayern nicht. Also Bayern kriegt auch kein Cristiano Ronaldo oder ein Messi oder weiss ich, wie die heißen.
Wenn du wüsstest, wer die auch ist, auf dem Pflicht, ja, genau. Um es mit dem Uli Hoeneß zu sagen.
Genau.
Letztes Jahr, was ist denn gekommen?
Nix ist gekommen, gar nichts.
Der Herr Hernandez, glaube ich. Jetzt vergesse ich wahrscheinlich einen.
Nein, den haben sie, glaube ich, schon gehabt, oder?
Ja, weiss nicht. Ja, mehr oder weniger offiziell, ja.
Ja, aber das ist jetzt...
Nicht das Thema.
Gar nicht das Thema.
Nein.
Das habe ich den Vater verloren.
Es tut mir leid. Du sagst, die ganz grossen Namen sind gar nicht wirklich interessiert am FC Bayern.
Ja, es kommt darauf an, was man als ganz grosse Namen anschaut.
Lewandowski könnte ein ganz grosser Name sein.
Ich habe x-mal damit spekuliert, dass er jetzt endlich zu Real Madrid kann. Also ich glaube, die Strahlkraft ist unerreicht. Aber dann gibt es auch noch gewisse Clubs in England, die aus vielleicht anderen Gründen noch eine andere Strahlkraft haben. Das ist schwierig zu vergleichen. Ich finde es einfach nicht richtig und nicht gerecht, wenn man das innerhalb von der Bundesliga macht. Dort sind Bayern, die haben dort eine Sonderstellung. Also in puncto Einnahmen auch mit Sponsoren und so weiter. Ich will einfach etwas anderes. Für mich vollkommen unsympathisch, aber das ist nicht der Maßstab.
Leider nicht.
Ist es nicht. Ich finde, man kann es nicht vergleichen. Und ich finde es gut, dass der Michael Zorc relativ, sage jetzt mal, wohlgelohnt zurückgibt. Mit einer souveränen Antwort, ohne den gleichen Tonfall anzunehmen. Das ist ja bei Uli Hoeneß einmal auch noch. Der wird dann so schnell erregt. Da muss ich einmal lachen, wenn einer so eine rote Birne kriegt und gar nicht mehr richtig weiß, was er eigentlich erzählen will, sondern ist nur am Schimpfen.
Oder? In Rage.
Relativ lächerlich.
In Rage. Ja gut.
Gut. Jetzt haben wir noch etwas. Als Schlussbugge vor dem Endspurt haben wir noch...
Ein Schlussbugge von der Schweizer Fußballsaison eigentlich. Also man lädt den Köpfe mal weg. Barrage.
Thun von Dutz.
Ja.
Und das, was jetzt kommt, kannst du vorlesen.
Ja, Frau, ich habe hergeschrieben, wecken wir uns, wenn es vorbei ist.
Gut, das finde ich jetzt auch, das ist im Stil vom Uli Hoeneß. Mit einer unheimlichen Arroganz werden jetzt Thun und Vaduz quasi als Nichtse hergestellt. Oder?
Also nicht als Nichtse.
Überhaupt nichts zu bedeuten hätten. Wieso langweilig? Ich meine, für die Mannschaften geht es da um den Aufstieg oder um den Verbleib in der... Wie heisst die?
Super League.
Darum, ja, das ist ein Wettbewerb. Also natürlich ist es also nicht das ganz grosse Kino, wie man sich erträumt.
GC gegen Sion wäre super gewesen als Alternative.
Ja, absolut, ja.
Wobei, die chinesische, Chinesen gesponserte Truppe gegen CC seine Mannschaft. Also, Entschuldigung, das, da haben wir Spektakel pur, Hollywood,
ja, aber
im ganz grossen Stil. Und jetzt da, also für mich sind die Sympathien klar verteilt. Ich finde, Vaduz hat in der Super League nichts verloren. Nicht, weil die nicht sympathisch wären, nicht, weil die nicht gut arbeiten würden. Aber das letzte Mal, als ich geschaut habe, war die Schweizer Super League. Und ich finde, es tut mir leid, wirklich nicht sehr sexy, eine liechtensteinische Mannschaft in dieser Super League zu haben. Jetzt kann man sagen, sie waren besser als 8 andere in dieser Challenge League. Und das stimmt. Und von dem her haben sie sich auch verdient. Und sie können auch nichts dafür, dass sie dort mitspielen. Überhaupt nicht. Aber nein. Ich finde, lieber tun als Vaduz.
Also gut, Thema abgehakt. Nur noch eine Frage, Hanni. Was ist denn der Unterschied, wenn sie nicht in der Super League mitspielen, wieso spielen sie in der Challenge League mit?
Ja, dort müssten sie eigentlich auch nicht mitspielen.
Müssen sie auch nicht?
Nein.
Also du wärst dafür, dass man Vaduz rauskickt aus dem Schweizer Fußball?
Ich finde, aus dem Bauch raus gesagt, so wie eine U21 von einer Super League-Mannschaft. Also Erstliga, Promotion League.
Ja, geht es jetzt um das Prinzip oder geht es nicht um das Prinzip? Entweder spielen sie in der Schweiz mit in einer Meisterschaft oder sie spielen nicht mit. Wo genau, dann ist ja nicht mehr so wesentlich.
Man kann Obergrenzen setzen,
oder? Sollen sie doch im Licht. Ich bin kein Fan vom Liechtenstein, ehrlich gesagt. Die schwarzen Autonummern haben mich immer schon befremdet. Auch dort eine extra Wurst. Ich sage, raus mit denen. Okay. Raus mit denen. Mauern rundum und strenge Grenzkontrolle.
Das hast du mir recht überhaupt.
ist das in deinem Sinn? Du hast das Ganze
nach. Eigentlich schon. Ich traue es einfach nicht, also so klar zu sagen.
Ich hoffe, die Leute hören jetzt den Sarkasmus aus meinen Worten aus. Ich meine das natürlich nicht ernst. Ich habe überhaupt nichts gegen Liechtensteiner. Gegen die Autonummer schon gar nicht. Ich finde das noch Schmuck. Schwarz,
ja.
Mit weißen Zahlen und Buchstaben.
Ja. Ein Kollege von mir ist Liechtensteiner, zieht auf Zürich. Jetzt. Und,
das
tut ihm sehr fest weh, dass er sein Auto muss ummelden muss und dann wahrscheinlich nicht mehr die schwarze Autonummer hat. Er hat jetzt überlegt, ob er das Auto soll auf seinen Vater zulassen soll. Ja. Wo weiterhin im Liechtenstein wohnt. Dass er
also gerade ein Haufen Sachen, die wir hier in Zürich eigentlich nicht brauchen. Mehr Auto, Liechtensteiner.
Also, soll sich das noch einmal überlegen.
Du siehst generell gegen Liechtensteiner, der sich in der Schweiz
hat auch einen Schweizer Pass.
Und dann auch noch mitmischen in unserer weltberühmten Super League.
Ja, das hingegen, das hört es auf.
Ich bin dafür, dass Vaduz aufsteigt und dann tatsächlich IB fordert bis zum letzten Spieltag.
Das
würde ich gerne sehen.
Das wird nicht passieren. Was hingegen schön ist, der Maximilian Göppel. Spielt beim FC Vaduz und dann kann man irgendwie wieder ein Wortspiel mit Göppel machen.
Ja,
leider später ist der Ferrari Joe im Trainer in St. Gallen. Es
wird sich nicht vermeiden lassen.
Hätte man hier den einen oder anderen Gag noch machen können, aber also gut, vielleicht wechselt er ja ins Ausland, keine Ahnung.
Gut, wir wechseln, spekulieren. Wir zum wechseln Endspurt. Jetzt in die Schlusskurve und gehen zum Endspurt.
Endspurt.
Wir lassen los. Und zwar mit Eishockey. Joe Thornton, wie jeden Sommer, in Davos am Trainieren. Jetzt gibt es Spekulationen, aus Nordamerika ursprünglich kommend. Ich glaube, der Elliot Friedman, so ein Sportsnet-Reporter, mit einem sehr eindrücklichen Bart, Lockdown bedingt, also lohnt sich da mal zu googlen, sagt, Joe Thornton könne sich vorstellen, den Saisonstart in der Schweiz zu bestreiten beim HCD, weil die NHL dann wahrscheinlich erst im November, Dezember irgendeinen anfängt. Ist das realistisch?
Ja, ganz schief ist der Gedanke. Nicht natürlich muss sich der, oder will sich der am liebsten auch wettkampfmäßig vorbereiten und dann irgendwo, wo es ihm wohl ist. Eben, wie du gesagt hast, in der Schweiz ist er ja jedes Jahr und hat auch schon gesagt, dass er vielleicht irgendwann mal noch eine ganze Saison wird beim HCD spielen. Saisonvorbereitung ja, auf Tour in der Schweiz glaube ich eher nicht, würde ich sagen. GC, nochmal zurück in die Challenge League, dreht nochmal eine Runde in der Challenge League. Also die chinesischen Investoren haben sich wahrscheinlich darauf verlassen, dass die Mannschaft aufsteigt. Ich nehme an, das hat man denen auch versprochen.
Ja, das Kultemann hat gesagt, man sei immer davon ausgegangen, dass es eine Chance gibt, der Sportchef, dass man einmal eine Saison Challenge League muss spielen. Ja, eigentlich ist es ja eine heilsame Lehre, dass es eben doch nicht so einfach ist. Von dem her, gar nicht so schlecht gemacht, was du, um jetzt das Gegenteil zu sagen von dem von vorher. Nein, also wahrscheinlich für GC mittelfristig gut. für den Chinesen, der hier investiert hat. Also Frau Wang ist ja die Ehefrau vom eigentlichen Investor. Wahrscheinlich eine bittere Erfahrung. Der FCB, apropos, ist in der Europa League jetzt im Einsatz diese Woche. Und wir haben es vorher kurz angeschnitten, 3-0 im Hinspiel gegen Frankfurt, geht da noch etwas schief?
Wie vorher schon angesprochen, ich bin dafür, dass etwas schief geht. Mir ist Frankfurt unheimlich sympathisch. Ich finde das eigentlich noch ein lässiger Club. Hat auch einen richtigen Drive drauf. Zum Teil ein Spieler, leider Jovic nicht mehr dabei, ist bei Real Madrid gewesen. Finde ich, hat etwas an der Ausstrahlung. Ich glaube auch, dass die mehr Selbstvertrauen haben. Ich glaube, die gewinnen 4-0 und gehen eine Runde weiter. Die FIFA wieder eine Klüngelei und die Verschwörung. Ich meine, wenn man das nachliest.
Also FIFA, die Anklage jetzt gegen, Ermittlung jetzt gegen Infantino, gegen
FIFA. Ermittlungen gegen den FIFA-Präsidenten Infantino. Die Ethikkommission weigert sich, den zu suspendieren. Aus dem gleichen Grund ist vor 5 Jahren Sepp Blatter suspendiert worden, wo eigentlich noch schlimmere Anklagen rum gewesen sind. Kann man die noch ernst nehmen?
Nein, eigentlich nicht. Also jetzt ist eigentlich, ja, ist, eigentlich ist es offensichtlich, wenn dermassen schwerwiegende Anschuldigungen im Raum stehen. Rausgehen, sich zurücknehmen, warten, bis sich das, auch wenn man überzeugt, gerade wenn man überzeugt ist, dass eigentlich alles in bester Ordnung ist, warten, bis das aufgeklärt ist und nachher kann man ja dann auf dem weißen Schimmel, Tautologie, hoch erhobenen Hauptes wieder zur Vordertür reinkommen und sagen, gesagt, es ist alles in Ordnung gewesen, ich bin da weiss gewaschen, rein gewaschen. Alles gut, macht man aber nicht. Jetzt gibt es tatsächlich, wenn jetzt weiterhin im Amt bleibst, deine Geschäfte fortführst, kannst du am Schluss sogar noch einen weiteren Prozess, dass irgendwie versucht hast, die ganze Geschichte in irgendeiner Form zu verschleiern, womöglich noch Einfluss zu nehmen, an Haus schaffen. Also es ist auch nicht intelligent, Suspendierung wäre das einzig Vernünftige zum Schutz.
Nur noch eine Zwischenfrage, wäre es nicht sinnstiftend, wenn wir Schweizer uns mal aus dieser FIFA würden zurückziehen.
Also ich bin nicht
drin. Sitz irgendwo hinverlegen, dass man das unappetitliche Geschwärl nicht mehr am Hals hat. Und vor allem die Walliser sollten dort nicht mehr, also was da klüngelt und gemischelt und gemacht wird. Der Bundesanwalt Lauber, der hat schon den Kopf gekostet. Also ich finde das Ganze mehr und mehr sehr und sehr unappetitlich. Muss ehrlich sein.
Ich finde grundsätzlich, zurückziehen ist immer schlecht, weil eigentlich ist es ja gut, wenn man Einfluss nehmen kann. Man ist dann einfach die Frage, wer es macht. Und das müssen wir wahrscheinlich hoffen an dieser Stelle, weil schliesslich heisst es Gefäß Endspurt. Golf am Wochenende. PGA Championship. Grosse Beachtung bei einem, der sich für Golf interessiert. John Rahm hat vorletzte Woche sozusagen die Hauptprobe gewonnen. Und jetzt ist die grosse Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wer kann Rahm schlagen?
Sehr geistreich. Ja. Das kannst nur du.
Wahrscheinlich hat
es also nicht Rahm schlagen, sondern mit dem Wortwitz operieren. John Rahm, in der Zwischenzeit 2 Wochen her, glaube oder 3 Wochen, sogar hat noch eine Woche Pause gemacht, 1 Woche, ist er die Nummer 1 gewesen, tatsächlich. Die hat er jetzt wieder verloren. Beim letzten Jahr FedEx St. Joe Classic World Golf Championships. Querstrich, Bindestrich 19,45, weiss nicht, die Bezeichnungen, wo die alle herkommen, hat er nicht gut ausgesehen. Ich hoffe, dass er Bounceback hat, der PGA Championship ist wirklich ein interessanter Typ zum Zuschauen, aber der Justin Thomas zum Beispiel, der das letzte gewonnen hat, Brooks Koepka, der zurück ist, ein Haufen Konkurrenz bei dem ersten Major vom Jahr eintippen, dass der John Rahm geschlagen wird. Und zwar vom
Justin Thomas. Noch lange.
Wahrscheinlich gewinnt Brandon Todd, der schon 2 Turniere gewonnen hat die Saison. Und in der Schlussrunde noch in Führung war, ist jetzt das Letzte. Aber wer weiß das schon. Champions League, Fußball kommt auch und mit einem Finalturnier, da freuen wir uns drauf. Und wer gewinnt?
Ja, jetzt ist der Fall klar. Die haben den Lauf Man City vor dem Kass schon gewonnen. Gegen Real Madrid ist man vorne nach dem Hinspiel. Ich glaube, die marschieren jetzt durch. Pep, halt da mit Man City.
Ich befürchte PSG. Könnt ihr überhaupt noch? Sind die noch dabei?
Die sind noch dabei, ja. Die
Dortmund. Das waren so notorische Verlierer in der Champions League, wo man nie über das Halbfinale rausgekommen ist.
Gefühlt, ja, definitiv. Also ja,
und man ist auch nicht weiter. Das ist so ein Moment, wo genau so eine Mannschaft nachher zuschlägt. Kein Zuschauer, verändert die Druckverhältnisse. Man spielt nicht daheim, plötzlich klappt es.
Interessant. Sind wir gespannt. am Schluss macht es wahrscheinlich irgendwie Napoli und ich habe Freude daran, aber das ist eine andere Geschichte. Über das reden wir nächste Woche, dann wissen wir nämlich, wie es ein bisschen weitergegangen ist und ob die Barcelona gekutzelt haben noch in irgendeiner Form.
Gut.
Und wir verabschieden uns da damit.
Machen wir und wir hoffen auf eine treue und vor allem langfristige Zuhörerschaft. Bis am Schluss durchhören.
Bis bringt ganz uns am Schluss.
Viel. Uns abonnieren bei Spotify und
Apple Podcast. Soundcloud.
Sehr gut.
Sonst noch irgendwo, wo es geht. Und vielleicht Freunde, Verwandte erzählen. Arbeitskollegen, Geschwister, die läuft schon eine Verwandte. Gute Woche. Es wird nicht mehr besser.
Ade.
Ade.